Was für ein Gottesdienst. Erster Advent. Die Kerze brennt schon hier auf dem Altar. Habt ihr wahrscheinlich bei euch auch schon angezündet heute. Es ist wieder Adventszeit. Es ist wieder Taufe bei uns. Das Becken ist voll. Drei Täuflinge. Was für großartige Zeugnisse. Was für ein Tag. Was für ein Gottesdienst. Und dann starten wir heute auch noch eine Predigtreihe. Kann ja eigentlich gar nicht mehr getoppt werden, oder? Versprochen ist versprochen und währt auch nicht. Das sagt man so, ne? Versprochen ist versprochen, bam, und es wird auch nicht gebrochen. Und das sagen insbesondere Kinder gerne, wenn sie so die Ernsthaftigkeit nochmal bekräftigen wollen. Das ist doch aber auch so, oder? Und mich hat es eins gelehrt, als Papa von drei Kindern, ich muss vorsichtig sein, was ich verspreche. Denn wenn man unbedacht etwas verspricht, dann kann man sich schnell in die Nesseln setzen. Weil dann kommt natürlich, das hast du versprochen. Und versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Und dann hat man sonst wirklich ein Problem. Und wenn wir bei Versprechen mal kurz innehalten und uns überlegen, Versprechen, na, wofür stehen denn eigentlich Versprechen? Da habe ich gedacht, was brauchen wir heute in einer sich so rasant schnell ändernden Zeit? Was brauchen wir da eigentlich? Wir brauchen keine leeren Versprechen. Das haben wir schon genügend. Irgendwelche Fake News. Oder? Da denkt man, wow, kann ich das glauben? Kann ich darauf bauen? Nee, Fake News. Aber kann man ja mal streuen. Wir brauchen keine leeren Versprechen. Wir brauchen in unserer schnelllebigen Zeit Verlässlichkeit. Wir brauchen Geborgenheit. Wir brauchen ein Fundament. Worauf können wir eigentlich stehen? Worauf können wir uns noch verlassen? Was hält mich denn überhaupt noch? Wir werden heute und in den nächsten Gottesdiensten entfalten, dass wir uns auf einen Gott verlassen können, der zu seinem Wort steht. Und zwar hundertprozentig. Versprochen. In meiner Familie haben wir seit 10 Tagen ungefähr mit einem Bibelwort gelebt. Dank der Pfadfinder. Ihr werdet nächsten Sonntag hier im Gottesdienst die Pfadfinder etwas näher kennenlernen. Das lohnt sich, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Die Gruppen lernen immer mal wieder auch einen Bibelvers auswendig. Und in meiner Familie zu Hause jeden Tag rauf und runter Psalm 9, Vers 11. Und was steht im Psalm 9, Vers 11? Die Kinder sind gerade gegangen. Deswegen habe ich gesagt, wir können sie hier nicht mehr einfliegen. Aber ich habe sie uns eingeflogen, zumindest zwei der Pfadfinder. Habe ich schnell noch mal einfliegen können und ihr hört Psalm 9, Vers 11.
Herr, wer dich kennenlernt, der wird dir gerne vertrauen. Wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Psalm 9, Vers 11.
Ihr Lieben, ja. Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern. Ansonsten kennt man Gott, glaube ich, noch gar nicht. Die Kinder lernen, Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern. Denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Was für ein Wort. Menschen sagen das ja manchmal so entschuldigend dahin. Naja, wenn du dich auf mich verlassen hast, dann bist du halt verlassen, ne? Oder habe ich das versprochen oder habe ich mich wohl versprochen? Also die sagen Dinge, um das irgendwie zu rechtfertigen, was Gott nie sagen würde. Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern. Denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Und dass Gott zu seinen Verheißungen steht, das finden wir an sehr vielen Stellen in der Bibel. Hier mal auszugsweise im Psalm 9. Aber das ist wie ein roter Faden von Buchdeckel zu Buchdeckel. Das ist die Treue Gottes. Er steht zu seinem Wort. Darauf kannst du ihn festnageln. Darauf hat er sich nämlich auch festnageln lassen am Kreuz von Golgatha. Auf seine Verheißung, auf sein Versprechen. Die Stelle, die uns im Advent leiten wird, die ist allerdings so richtig abgefahren. Die ist deswegen so abgefahren, da Gott hier etwas Weltveränderndes verspricht, ungefähr 700 Jahre bevor sie überhaupt eintritt. Wie bitte? 700 Jahre vorher kommt eine Ansage aus dem Propheten Jesaja. Ich lese uns mal aus dem Kapitel 9, Vers 5 und 6 vor. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Versprochen. Das ist versprochen. Und Jesaja kündigt hier Jesu Geburt an als ein Hoffnungswort in sehr dunkle Zeiten des Volkes Gottes. Jesaja selber hat eine turbulente Zeit in seinem Dienst als Prophet Gottes erlebt. Er diente Gott so ungefähr, sagen wir mal, gute 40 Jahre, prophezeite in dieser Zeit immer wieder unter der Herrschaft von 4 verschiedenen Königen. Die Konstante war der Mann Gottes, Jesaja. Durch diesen Mann Gottes ließ Gott immer wieder dieselbe Botschaften bringen. 4 Könige während seiner Dienstzeit. Jesaja hatte vieles erlebt, auch vieles erlitten. Aber unterm Strich stand für ihn eines unumstößlich fest. Und darauf stand er. Das wusste er. Das hat er später so zusammengefasst. Kapitel 25 schreibt er: Herr, du bist mein Gott. Dich will ich preisen und deinen Namen rühmen, denn du hast Wunder vollbracht, die du seit langem beschlossen hast. Was du planst, das führst du auch aus. Auf dich ist immer Verlass. Das hat Jesaja erlebt. Gott, dir kann man vertrauen. Du stehst zu deinem Wort. Das sind keine leeren Versprechungen, sondern was du sagst, das hat Hand und Fuß. Da haben wir es wieder, auf Gottes Verlass. Er steht zu seinen Plänen, er führt sie auch aus. Und dieser angekündigte Friedenskönig, Jesus, bekommt hier 4 interessante Namen gegeben. Und Namen haben in der Bibel immer große Bedeutung. Wir werden uns Heiligabend ganz speziell damit beschäftigen. Name über allen Namen. Was heißt das eigentlich? Für den befreienden Herrscher reicht nicht nur ein Name, um seine große Bedeutung den Menschen zu zeigen, deutlich zu machen. Wie nennt man ihn? Man nennt ihn Wunderrat, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und diese Namen, die geben sozusagen die Kompetenzen von dem Friedenskönig wieder. Man könnte auch sagen, sein Name ist Programm. Das ist nicht nur ein Name, das ist ein Programm. Darauf könnt ihr bauen, versprochen. Hier lässt Gott sich nicht lumpen. Er legt sogar noch einen drauf. Wunderbarer Ratgeber. Damit starten wir heute. Was für ein Name. Wunderbarer Ratgeber. Also Rat brauchte das Volk Gottes immer schon, auch damals zu Zeiten Jesajas, insbesondere seine Könige. Und das waren ja 4 unter dem Dienst von Jesaja. Sie waren nämlich von der Bedrohung der Weltmacht Assyrien. Dem waren sie ausgesetzt. Und jetzt überlegt mal, wenn so eine Übermacht, die Weltmacht selber, vor den Toren deiner kleinen Stadt Jerusalem steht und dich bedroht, da könnte es doch ein guter Rat sein, als König zu sagen, bevor wir uns ausmerzen lassen, schließen wir lieber mal eine Koalition. Guter Rat. Wir ergeben uns, wir sind euer, wir dienen euch, wir übernehmen eure Götter, wir beten eure Götter an, wir machen eins mit euch und wir sind euch untertan. Guter Rat. Oder? Wäre da nicht der Mann Gottes, der Prophet Jesaja, der ständig gestört hat? Der nämlich immer wieder kam und den Königen sagte, nein, schaut nicht auf das, was vor Augen ist. Schaut nicht auf die übermächtigen Sorgen her, die Bedrohung, die Probleme. Schaut auf euren übermächtigen Gott. Dem ist nichts unmöglich. Betet keine fremden Götter an. Dient ihm alleine. Auf den Rat hätte man hören können. aber nicht wollen. Weil man es ja besser wusste. Anscheinend. Kennt ihr das auch? Einen Rat zu bekommen, aber eigentlich zu meinen, es besser zu wissen? So ein bisschen beratungsresistent zu sein. Ich weiß es eigentlich besser. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Auf deinen Rat sagt man nicht so, aber kann ich auch gelinde verzichten. Mir kommt es manchmal in den Sinn, habe ich ein bisschen schmerzhaft gelernt, was das Navigationssystem anbetrifft. Ich habe ja eins, das immer wieder sich auch aktualisiert mit Staumeldungen. Darauf könnte man hören und den Rat des Navis annehmen. Oder man könnte es besser wissen, weil man die Wege kennt, in- und auswendig. Und deswegen vertraut man seinem eigenen Wissen. Das habe ich inzwischen aufgegeben. Inzwischen lasse ich mich führen von meinem Navi, weil es sich als besser entpuppt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja so viele Ratgeber heute, oder? So viele scheinbar gute Ratgeber. Es gibt ja auch ganz viele Broschüren und Schriften und so, ne, die zu jedem Thema Ratgeber über, was weiß ich, Gesundheitsratgeber und, also es gibt ja alles. Und ich bin sicher, ihr habt einige Ratgeber zu Hause. Vielleicht sogar auf eurem Nachttisch oder was auch immer. Es gibt ja Ratgeber, ich denke, wo braucht man das und Rat, aber über alles eigentlich. Und in unserer komplexen Welt, da suchen wir ja auch Rat. Und das ist ja auch gut, wir brauchen ja auch Rat. Und wir suchen das nur an unterschiedlichen Stellen. Eine Sache habe ich gedacht, Hut ab, das hat mich gefreut, als ich das gelesen habe. Das Deutsche Jugendinstitut hat gesagt, die zunehmenden gesellschaftlichen Veränderungen machen auch vor der Erziehungs- und Familienberatung keinen Halt. Immer mehr junge Menschen suchen Rat und Hilfe bei den institutionellen Beratungen. Da habe ich gedacht, wow, das ist richtig gut. Sie trauen sich, sie gehen Schritte. Aber wo sucht man sonst Rat? Ratsuche 2018. Was hättet ihr am Start? Ja, YouTube kann man auch Rat suchen, stimmt. Aber du bist auf der richtigen Spur. Ich habe auch gedacht, ne, ey, Ratsuche hat man doch direkt in der Hand, oder?
Eltern.
Da, wo?
Eltern.
Ja, genau. Eltern.com. Eltern, das ist auch gut. Wir klicken uns doch so schnell mal rein. Wikipedia, Google, alle Antworten. Natürlich, im Internet kriegst du doch jeden Rat. Oder die Sprachassistenten Siri. Die begleitet ja so manchen Alltag von uns, sowohl zu Hause als auch unterwegs. Da hilft sie immer, den richtigen Weg zu finden. Gerüchten zufolge kennt Siri sogar den Sinn des Lebens. Ihr merkt, ich kann mein Schmunzeln da nicht verbergen. Glaubt nicht alles, was im Internet steht. Leute kommen und sagen, das habe ich aber im Internet gelesen. Okay, das kann sein. Es ist nicht immer schlau, Google zu befragen. Und wer von euch schon mal eine außergewöhnliche Erkrankung hatte und zuerst im Internet liest, der überlegt sich, wie viele Tage habe ich jetzt nochmal zu leben? Wahre Hilfe. Ja, erstmal mit der Nachricht klarkommen, dass deine Tage gezählt sind und du vielleicht das Jahr nicht mehr überlebst. Das könnte sein. Guter Rat ist teuer. So drückt es ja unser Sprichwort aus. Und was meint das denn eigentlich? Guter Rat ist tatsächlich teuer im Sinne von, es gibt Beratung, wenn man die aufsucht, die sind teuer heutzutage, aber auch zu Recht. Weil Beraterausbildung, die gewinnt man nicht auf dem Flohmarkt irgendwo, sondern das ist eine unglaublich intensive Ausbildung, das ist ein intensives Unterfangen. Also Beratungen sind teuer, ja, aber auch, was meint es? Dass ein Rat, ein guter Rat ist selten, ist wertvoll. Guter Rat ist teuer, kostbar. Und das gilt vielleicht insbesondere, wenn man in schwierigen Lagen ist und jetzt nicht einfach mal der Rat auf der Hand legt. Ich habe aus unserem Bibelvers und aus aller Alltagspraxis heraus eine überragend gute Nachricht für uns heute Morgen. Richtig guter Rat. Oder sagen wir mal ruhig, der beste Rat. Der beste Rat von höchstem Wert ist weder teuer noch schwer zu finden. Denn er ist jederzeit zur Verfügung und hat einen Namen. Der wunderbare Ratgeber. Und das ist Jesus. Ein Name, zwei Worte. Der wunderbare Ratgeber. Wunderbar. Was bedeutet eigentlich wunderbar? Das bedeutet erstmal, wir denken an, wow, sensationell, überragend, großartig. Und das stimmt auch. Aber wenn wir das Wort mal ein bisschen auf die Wurzel hin beschauen, dann heißt es, sein Wesen, Jesu Wesen, ist für Sterbliche ein Unfassbares. Eins jenseits menschlichen Begreifens und natürlichen Geschehens. Es ist nicht nur bloß dieses oder jenes an ihm wunderbar. Er selber ist ganz und gar Wunder. Jesus ist Wunder. Und es bedeutet, über unseren kompletten Verstand hinausgehend. Es ist so wunderbar, dass wir es nicht fassen können. Wir haben es nicht in der Tasche. Wir haben es nicht in der Hand. Und zum besseren Verständnis dieses Wunderbaren, das sich auf alles rund um diesen Jesus bezieht, lohnt es sich auch mal zu gucken, was war denn eigentlich so wunderbar über diesen Jesus? Seine Geburt zum Beispiel. So völlig anders als erwartet. Nicht zu fassen. Der König der Könige. Kein roter Teppich ausgerollt. Gott wird Mensch. Das feiern wir Weihnachten. Und wie kam er? Als Baby? In einer stinkenden kalten Krippe? Niemand bekam davon mit? Wie bitte? Nicht mit Pauken und Trompeten? Und alle Lichter an? Nein. So anders als erwartet. Sollte in diesem Baby der Erlöser der Welt zur Welt kommen? Soll dies das versprochene Licht der Dunkelheit sein? So eher wie ein Streichholz in der dunkelsten Nacht, wie eine Funzel in der Höhle der dunklen Weltgeschichte. Das soll Hoffnung und Rettung bringen? Oder sein Reden. Wenn Jesus geredet hat, dann wussten die Leute, das waren nicht einfach bloß Worte. Als er die Bergpredigt beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre. Warum? Denn er sprach mit Vollmacht. Ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Wenn Jesus sprach, wow, das war nicht zu fassen. Es war nicht in einer Schublade. Es war so viel größer. Wunderbar. Und sein Wirken, sein ganzer Dienst, er hat Wunder getan. Er hat Blinde sehend gemacht. Er hat sogar einen Toten auferweckt. Und er selbst hat den Tod überwunden. Und ist nicht am Kreuz von Golgatha geblieben, sondern ist auferstanden und hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Wow, ist das wunderbar? Das ist aber nicht zu fassen. Alles rund um diesen Jesus, so anders als erwartet. Also so wunderbar. Und da stellt sich eine große Frage an dich und an mich. Darf Jesus sich eigentlich in meinem Leben als wunderbar erweisen? Als wunderbar, als darüber hinausgehend, als das, was wir bisher gedacht haben. Mensch, was haben wir gehört von euch dreien? Manchmal gar nicht darauf vorbereitet gewesen, wie wunderbar das sein kann. Wie Jesus anders kommen kann, andere Wege haben kann. Wunderbar und Ratgeber. Jesaja sagt 2 Kapitel später, in Kapitel 11, etwas über diesen Jesus. Er sagt, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates. Und der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, der Geist des Rates, den besitzt er. Und er weiß immer zum Besten seines Volkes auch Rat zu finden und Rat zu schaffen. Jesus braucht sich nicht mit Beratern zu umgeben, sondern ohne beraten zu werden, berät er die Ratlosen. Er ist für uns aller Ratlosigkeit Ende. Das ist Jesus, so ein Ratgeber. Und wir leben in einer Zeit, in der uns doch alles Wissen der Welt, knopfdruckmäßig zur Verfügung steht. Einerseits. Und dennoch wird diese heutige Zeit beschrieben als eine Zeit mit den größten Fragen. Das ist absurd. Können wir doch nur klicken. Die größten offenen Fragen. Wonach denn? Nach Sinn. Das ist meine große Frage. Nach Liebe oder nach Frieden? Große offene Fragen. Nach Echtem, nach dem, was mich trägt, selbst über den Tod hinaus. Kann ich da mal eben klicken? Nein. Deshalb müssen wir alle bei diesem Ratgeber wunderbar die Ohren spitzen und auch die Herzen öffnen. Das ist mein Rat. Paulus im Neuen Testament schreibt später an die Gemeinde in Kolosse etwas über das Geheimnis Gottes. Und das fasst er so zusammen. Er sagt, Christus selbst ist dieses Geheimnis. Das, was Jesaja angekündigt hat, 700 Jahre zuvor. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Oh, in Jesus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wer bis eben gedacht hat, die liegen im Internet verborgen, der muss sich enttäuschen. Selbst wenn wir dort alles Wissen finden würden, die tiefsten Schätze liegen in Jesus allein. Der wunderbare Rat, den wir brauchen, ist nämlich der wunderbare Ratgeber selber. Wir brauchen nicht noch einen netten Tipp. Wir brauchen den wunderbaren Ratgeber selber. Das ist der beste aller Ratgeber. Und es geht hier nicht um Weisheit, es geht nicht ums Wissen, es geht um Beziehung. Es geht ums Leben. Um Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und wer sich Jesus anvertraut, und das ist etwas, was wir heute hier feiern mit euch dreien, diesen Schritt, den ihr gegangen seid, und wer diesen Schritt geht, der weiß, alleine bin ich schon mal überhaupt gar nicht mehr, denn ich habe den Geist Gottes in mir und zugleich den wunderbaren Ratgeber. Wie wird dieser Rat denn überhaupt, diese Lebenswegweisung denn aktiv? Ich möchte euch kurz ans Herz legen, das Wort Gottes. Das Wort Gottes neu lieben und schätzen zu lernen. Es ist ein unglaublich grandioser Ratgeber. Franz von Assisi hat gesagt, die Heilige Schrift zu lesen heißt, von Christus Rat zu holen. In der Bibel finden wir nämlich Lebensprinzipien Gottes. Eine wunderbare Ratgebung, wie wir im Frieden leben können, mit Gott und mit den Mitmenschen. Und das ist immer sehr lebenspraktisch. Das ist nicht über die Köpfe hinweg. Wenn da zum Beispiel steht, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat, dann ist das ein Prinzip, das ist sowas von Dynamit, das sprengt die Mauern und das führt uns in Frieden hinein. Ihr Lieben, ich lege euch das so ans Herz, diese Lebensprinzipien neu zu entdecken. Im Psalm 119, das ja über das Wort Gottes schreibt, steht es so herrlich: Über deine Ordnung freue ich mich, denn sie sind hervorragende Ratgeber. Ihr Lieben, schaut mal wieder neu ins Wort Gottes und entdeckt es. Und zum anderen gilt es auch, den Ratgeber selber zu fragen. Jesus spricht in Johannes 10 von sich als dem guten Hirten und von denen, die ihm folgen, als die Schafe. Und er sagt schlicht und ergreifend, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Er geht vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Normal. Wie wird man eigentlich Schaf? Man wird Schaf, indem man sich dem Hirten anvertraut und ihm folgt. Und wer mit diesem Hirten, mit Jesus lebt, der ist sein Schaf und der wird persönlich mit Namen gerufen, kennt die Stimme des Hirten und darf ihm folgen. Da ist bester Rat. Und dann kann man wie die Kinder hier im Kindergottesdienst singen. Ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich kann Gottes Stimme hören. Normal. Wenn du ein Schaf des Hirten bist, dann kannst du Gottes Stimme hören. Dann hast du seinen Rat. Gott ist ein redender Gott. Dieses Reden Gottes und die Bibel widersprechen sich übrigens nie. Wenn du das irgendwie empfindest, dann ist das nicht wahr. Dann musst du immer wieder gucken und das auf dem Prüfstein der Bibel nochmal checken. Streckt euch aus nach seinem Reden. Streckt euch raus nach seinem Rat. Und ich verspreche euch heute, wo wir schon bei Versprechen sind, wenn ihr das neu in der Adventszeit tut, dass ihr euch neu nach dem Reden Gottes und seinem Wort ausstreckt, dann werdet ihr Wunderbares erleben. Und ihr könnt gerne dann anschließend davon erzählen. Wir hören das so gerne. Und wenn Jesus uns einen Rat gibt, dann ist es nicht als so ein kleiner gönnerischer Tipp zu verstehen, den er uns mal eben zuspielt, nach dem Motto, hier werfe ich dir mal einen Happen zu, guck mal, was du damit machst. Sondern es ist immer Führung und Hilfe und Umsetzung zugleich. Warum ist das so? Gucken wir uns mal diesen Vers an aus Psalm 32. Da steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Also das heißt, Gott will nicht nur beratend zur Seite stehen von einer Entfernung, du kannst mich ja mal anklicken, sondern er will mit uns Blickkontakt haben. Er will mit uns unterwegs bleiben, dass wir in seine Augen schauen und erleben, ah, alles klar, das meinst du, du leitest mich mit deinen Augen, ich bleibe mit dir connected, verbunden. Und da geht es um Vertrauen, um eine gelebte Beziehung. um Annahme dieses Beratungsangebotes. Es geht hier nicht um Wissenserweiterung, um Antworten. Es geht um Nähe, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Und damit möchte ich schließen. Der Psalmist Asaf, der drückt das in Psalm 73 so aus, dass er sagt, diese Nähe, ich bin doch stets bei dir. Du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Und durch deinen Rat wirst du mich leiten und schließlich in Ehren aufnehmen. Schaut euch mal an, was da drin steckt. Das ist eine absolute Nähe. Du hast mich erfasst, bei deiner Hand bin ich. Und ich lasse mich leiten durch dein Rat. Führe mich, leite mich und bleib mit mir connected. Und schließlich nimmst du mich auch noch in Ehren auf. Das ist über diesen Tod hinaus. Ich meine, ist das etwas, was trägt und was hält in unsicheren Zeiten? Das ist mal wirklich hier eine Zusage. Das ist Programm. Das ist ein Gebet. Und weil Gott seine Versprechen hält, sind wir damit bestens beraten. Die Täuflinge, die geben sich heute diesem wunderbaren Ratgeber neu hin. Das drücken sie jetzt gleich aus in diesem Schritt. Wo brauchst du heute ein Wunder? Wo brauchst du heute ein Rat? Meine Empfehlung, gib dich neu dem wunderbaren Ratgeber hin. Tu es doch einfach, während wir jetzt das nächste Lied singen. Amen.